Heldenstunde, euer Podcast für ein gesundes und bewusstes Leben.
Herzlich willkommen zur Heldenstunde. Es begrüßt dich dein Gastgeber Alexander Metzler und wie immer freue ich mich mega, dass du wieder dabei bist. Aber noch ein kleines Stückchen mehr. Mal wieder nach langer Zeit meine Co-Moderatorin am Start. Herzlich willkommen, Jolli.
Hallo, ihr Lieben.
Long time no here. Umso größer die Freude bei mir.
Yes. Ich muss dich doch mal wieder supporten.
Ja, total, total, total. Scheinbar, man muss sagen, Jolli ist seit ganz Neuestem in einem Teilzeitmodell jetzt. Dadurch gibt es ein bisschen mehr Freizeit und vielleicht ist, dass wir heute endlich mal wieder nach so langer Zeit zusammensitzen, schon eine kleine Blüte von dieser Teilzeit. Ich hoffe, das wird zum Trend hier.
Ja, vor allen Dingen gibt es ein bisschen mehr Entspanntheit tatsächlich, weil wir nehmen heute an einem Samstag auf, den hätte ich ja vorher auch frei gehabt. Aber ich muss sagen, Freitag frei zu haben, das gibt mir mehr, als ich gedacht hätte. Und es ist jetzt gerade der dritte freie Freitag. Aber ja, es fühlt sich gut an.
Und kommst du so langsam bei dir an oder ist es noch Umstellung? Also das hast du ja noch nie gemacht, Teilzeit. Ne? Das ist ja jetzt das erste Mal. Plötzlich hat man einen Tag mehr Zeit für private Dinge. Was macht das mit einem?
Also ich bin gespannt, was ich da noch alles ergibt. Im Moment nutze ich die Zeit überwiegend dafür, mich mit Menschen zu treffen, mit Freunden, die ich lange nicht mehr gesehen habe oder vernachlässigt habe. Und das finde ich auch irgendwie ganz schön, erstmal entspannt in den Tag zu starten und wieder zu connecten mit lieben Menschen, auch außerhalb meines Arbeitsumfeldes.
Ja, total, total schön und glaube ich auch sehr gut dann die Zeit dafür verwendet, alte Beziehungen aufzufrischen, Freundschaften aufzupolieren und einfach mal wieder mehr Zeit fürs Menschliche zu haben. Total, total schön.
Yes.
Ich habe Feedback bekommen zu meiner letzten Folge, wo ich ja ganz überraschend irgendwie falsch abgebogen bin und eine komplette Folge über unsere Sittiche hier im Haus gemacht habe, was ich überhaupt nicht geplant hatte. Ich würde eigentlich mehr so über Eindrücke, über Konditionierung, über Wahrnehmung, über Empathie sprechen in der Folge. Das holen wir heute nach. Aber trotzdem will ich noch zwei, drei Worte zur letzten Folge gerne fallen lassen und über dieses Thema dann auch hoffentlich möglichst elegant auf das aktuelle Thema überleiten. Also zum einen, ich glaube, mein Punkt ist klar geworden. Ne? Ich sehe das mit Bedenken, dass wir als Menschen denken, es ist schon okay, einen kleinen Vogel in einem Käfig oder in einer Voliere zu halten. Und das ist ja auch eine Form von völlig klassischer Konditionierung. Vielleicht haben wir das als kleine Kinder gesehen bei der Oma, die schon einen Vogel oder zwei Vögel in einem Käfig hatte. Oder der Opa hat vielleicht in deinem Fall Vögel gezüchtet auch.
Ja,
ja.
Zu bedenklichen Bedingungen, aber genau.
Wobei sie hatten ja immerhin einen Dachverschlag oder so, wenn ich dich richtig, und sie waren nicht alleine und er hat sich täglich drum gekümmert.
Ja.
Also das alles schon viel, viel besser als ein Vogel alleine irgendwo. Aber trotzdem, da haben wir vielleicht schon gelernt und als selbstverständlich wahrgenommen, dass es wohl offensichtlich okay ist, so ein Tier einfach in einem Käfig zu halten. Und das ist für mich auch so eine Form von klassischer Konditionierung. Und in der Folge ging es mir natürlich überhaupt nicht darum, Menschen zu kritisieren, die ihre Vögel lieben, die für eine tolle Haltung sorgen, die alles Menschenmögliche tun, so wie wir ja auch. Und trotzdem haben wir ja auch irgendwo anfangen müssen, Dinge dazulernen müssen über die Ernährung, über Krankheitssymptome und. Also da ist ja nicht so, dass man vorher, und das ist schade, ein Studium ablegen muss und sich qualifizieren muss, sondern man fängt ja irgendwann mal an. Und dann gibt es ja auch diesen unsäglichen Begriff des sogenannten Anfängervogels oder Anfängervögel. Also zum Beispiel Wellensittiche werden gerne als Beginner- oder Anfängervögel bezeichnet. Sehe ich überhaupt nicht so. Völlig komplex. Muss man viel wissen, muss man viel dazu lernen, viel über Beobachtung und da fällt kein Meister vom Himmel. Und mir geht's also nicht darum, diese Menschen zu kritisieren, sondern ich freue mich über jeden Mensch, der solchen Tieren, besonders wenn sie vom Tierheim kommen und nicht vom Züchter, ein tolles, liebevolles Zuhause gibt und Vergesellschaftung und in der Gruppe und so weiter. Also da geht viel Liebe raus und wenig Kritik. Mir geht es eher so um das ganz allgemeine Bild, was wir als Menschen haben, weil wir das mal so gesehen haben, weil wir das mal so gelernt haben und dass wir dann solche Dinge als ganz selbstverständlich ansehen. Ja, ein anderes Beispiel finde ich, und da haben mich meine vor allen Dingen Followerinnen auf Instagram draufgebracht, ein anderes Beispiel, wie wir die Welt sehen, ist das Thema Tauben. Wir hatten ja auch schon mal, Jolli, eine Folge, wo du mich draufgebracht hast, und zwar mit der Vogelguckerin, mhm, der du ja auch gerne folgst und ja, die du gerne hörst. Die hatten wir hier auch schon im Podcast Heldenstunde und auch da haben wir...
Liebe Grüße gehen raus an Silke.
Ja, und auch da haben wir schon im Schwerpunkt über das Thema Tauben gesprochen. Jetzt sind die Menschen, die mir auf Instagram folgen, immer öfter in letzter Zeit auf Agato aufmerksam geworden. Magst du mal kurz Agato vorstellen?
Ja, so Agato, der Name ist auch irgendwie special und es ist lustig, weil wir haben wir jemals erzählt, wie der Name überhaupt zustande gekommen ist?
Ja, also würde ich noch erzählen, aber du kannst es gerne auch erzählen.
Ah, ja, mal gucken, ob es die Storys decken. Also so wie ich das in Erinnerung habe, soll ich erstmal, oder nee, das macht irgendwie gar keinen Sinn. Wir müssen von vorne anfangen, wie wir Agathe überhaupt begegnet sind. Und das war, ich glaube, das musst du anfangen.
Ja, okay, das muss ich tatsächlich, weil die Begegnung hatte ich ja tatsächlich. Die Frage der Instagram-Follower war, was hat's denn mit dieser Taube auf sich? Warum ist die denn so zahm? Warum sitzt sie bei dir auf der Schulter? Warum fliegt die in dein Büro rein? Das ist ja alles völlig verrückt und auch total liebenswert und so weiter. Aber was hat's denn damit auf sich? Also, ich habe versprochen auf Instagram, dass ich diese Story von Agato mal erzähle. Und die beginnt vor 2 Jahren, 3 Jahren, plus minus 3 Jahren. Jolli sagt 3. Ja, also vielleicht sogar 4 Jahre. Also irgendwie sowas. Und zwar in einem Winter. Ich habe, und auch das ist eine Konditionierung von meinem Papa schon gelernt, immer frisches Wasser im Garten für die Vögel. Und im Winter Vögel füttern, weil natürlich die im Winter viel weniger Futter finden und auf menschliche Hilfe angewiesen sind. Und wir haben hier so ein bisschen die Philosophie, ja, wir füttern die Vögel vor allen Dingen im Winter und wir füttern auch alle Vögel. Wir machen da keine Ausnahmen. Da darf eine Elster genauso fressen wie eine Saatkrähe, genauso wie natürlich willkommen eine Schwarzamsel, Haussperling, Kohlmeise,
Blaumeise,
Stieglitz, you name it. Wobei ich gar nicht
weiß, Hausrotschwanz.
Wobei die Stieglitze übernachten, die überwintern die hier, weiß ich gerade gar nicht, oder ob die abhauen. Weiß ich nicht. Will ich jetzt auch nichts Falsches sagen. Wir sind ja auch keine Experten. Wir sind ja nur Laien. Aber unser Laienwissen reicht immerhin dafür aus, dass wir eben im Winter füttern. Und so kommen eben auch Tauben. Ich hatte damals von meinem Papa ein großes Futterhaus geerbt. Das muss man sich so vorstellen. Eine große Plattform mit einem Dach drüber. So Leisten drumrum und da schüttet man dann eben Futter rein. Heute weiß ich, das ist keine ideale Art, die Vögel zu füttern, weil so eine Plattform, da laufen die natürlich auch rein, da wird dann Kot abgesetzt und das heißt, es wird leider dann auch ein Sammelpunkt für Bakterien und Krankheitskeime, macht man so nicht. Viel besser sind natürlich, weiß ich das heute, Spender, Dosen zum Beispiel, wo die Vögel dann nur auf einem kleinen Stängelchen sitzen und von dem Spender dann immer Futter weiter runterfällt. Das heißt, wenn die dann kacken, auf Deutsch gesagt, dann fällt das irgendwo auf den Boden und hat dann nichts mit Verunreinigung vom Futter zu tun. Aber auch hier Learning by Doing, kein Meister fällt vom Himmel. Wir hatten also damals dieses Futterhäuschen. Und das ist interessant, Jolli, dass ich mich daran noch so gut erinnere, weil du kennst ja mein Gehirn sehr gut. Mhm. Und du weißt, dass ich viele, viele Dinge echt vergesse, was manchmal mich in Schwierigkeiten bringt, manchmal aber auch eine echte Gnade ist. Deswegen finde ich es aber auch erstaunlich, dass ich mich an diesen Tag so exakt erinnern kann. Ich hatte nämlich einen Termin in Frankfurt bei meiner lieben Speaker-Agentur bei Podium. Bei Grüße gehen raus an die Christine Pocke, der Geschäftsführerin von Podiumredner, bei der hatte ich einen Termin. Und dann war ich so auf Viertelwege mit dem Auto Richtung Frankfurt im Winter. Und auf einmal fiel mir auf, ich habe Portemonnaie vergessen, ich habe keinen Führerschein dabei. Das allein hätte mich jetzt nicht zum Umdrehen bewegt. Aber ich wusste, dass wir danach noch essen gehen wollten und ich wollte sie gerne einladen zum Essen. Und das wäre ja sehr, 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 sehr unangenehm gewesen, wenn ich dann gesagt hätte, ja, Christine, ich würde dich gerne einladen zum Essen, aber ich habe kein Geld dabei. Unangenehm. Also habe ich nochmal rumgedreht und bin nochmal nach Hause gefahren, um mein Portemonnaie zu holen. Laufe durch das Wohnzimmer. Das Wohnzimmer hat eine Glasfläche mit Blick in den Garten.
Du machst es aber sehr spannend.
Ja, also weil ich mich an diese Details auch alle erinnere. Das ist so krass. Und ich sehe aus dem Augenwinkel, irgendwas ist seltsam am Futterhäuschen. Und gucke zum Futterhäuschen raus, Schnee draußen. Und da hängt eine Taube leblos kopfüber an diesem Futterhaus. Und mir ist kurz das Herz stehen geblieben. Mein allererster Gedanke war tatsächlich, ach du Scheiße, da hat jemand mit dem Luftgewehr draufgeschossen. Wieso kam ich auf so einen abwegigen Gedanken? Weil mir das als Kind schon mal passiert ist. Als Kind hat mal irgendjemand im Garten von meinen Eltern mit einem Luftgewehr auf Tauben geschossen.
Okay.
Und Tauben lagen tot bei uns im Garten.
Oh Gott, wie schlimm. Ja,
andere Zeiten, sage ich nur. Da hatte noch jeder ein Luftgewehr und keine Ahnung was. Also früher hat man ja auch aus Spaß auf Spatzen geschossen und so eine Scheiße. Also es waren andere Zeiten. Und das war so mein erster Gedanke. Mein zweiter Gedanke war aber, ja, das kann aber gar nicht sein. Ich kenne ja meine Nachbarn hier alle. Keiner würde das machen. Niemand würde das machen. Okay, also mit pochendem Herzen rausgegangen zu diesem Futterhäuschen, die Taube. Ich hab mich mental schon darauf vorgestellt, dass ich da jetzt einen toten Vogel irgendwie raushole. Und auf einmal fängt die Taube an zu flattern und hängt aber offensichtlich fest. Und da war mir klar, ach du Scheiße, die lebt ja noch. Und die hat sich irgendwie verfangen oder was. Turns out, diese Taube ist mit ihrem Füßchen hängen geblieben zwischen zwei Holzpaneelen, die den Rand von diesem Futterhäuschen gebildet haben. Da war ein minimaler Spalt und die ist da einfach mit ihrem Bein drin hängen geblieben. Hat sich so blöd verhakt, dass sie da nicht mehr rausgekommen ist. Und ich weiß nicht, wie lange sie da noch überlebt hätte. Ich meine, die hat nichts mehr gemacht. Erst als ich mich genähert habe, hat sie wahrscheinlich noch mal so das letzte Aufbäumen. Ich glaube nicht, dass sie es noch lange gemacht hätte. Auf jeden Fall, diese Taube, das war Agato damals gewesen. Ich habe mir die dann...
Du hast ihn gerettet.
Ja, ich habe ihn tatsächlich gerettet. Also damals dachte ich ja noch, es ist eine Sie. Denkt man bei Tauben erstmal, das ist eine Sie irgendwie.
Findest du?
Ja, bei mir sind Tauben erstmal alle weiblich irgendwie. Bei dir nicht?
Ja, wahrscheinlich durch die Sprache, auch das ist Konditionierung.
Die Taube. Ne? Ja, genau. Man denkt irgendwie, ja, das sind ja auch so zarte Geschöpfe.
Spätestens
und so.
Wenn eine auf der anderen sitzt, weißt du, oh.
Dann weiß man, was dann
wohl
später.
Nicht weiblich.
Weil, ja, jetzt nimmst du aber die Dinge voraus, die passieren. Also auf jeden Fall, ich habe mir die Taube geschnappt, habe dann ganz vorsichtig das Beinchen da raus manövriert, war schon so ein bisschen aufgeschrubbt, ach Gott, Sympathy Pain an der Stelle. Ja, und dann habe ich sie natürlich dann da rausbuxiert, losgelassen und dann ist sie weggeflogen. Und ich glaube, ich weiß es nicht genau, aber ich glaube, das war der entscheidende Moment, wo so eine Bindung vielleicht entstanden ist, wo die Taube gemerkt hat, okay, der hilft mir gerade, der macht mir irgendwie nichts. Irgendwie ist da so ein Grundvertrauen entstanden, was zumindest dazu geführt hat, dass sich diese Taube dann öfter mal in unserer Nähe aufgehalten hat, nicht direkt weggeflogen ist. Aber das war noch lange nicht die Vertrautheit, wie sie heute ist mit, hier, ich flieg mal ins Büro rein, guck mal, was der Alex gerade macht. Gut, die Taube ist uns vor allen Dingen deswegen auch dann in Erinnerung geblieben, weil sie ein außergewöhnliches Gefieder hat gegenüber den anderen. Die meisten sind ja irgendwie grau oder weiß oder braun. Die hat so ein rot-braun-weißes Gefieder. Ist ziemlich einmalig in dem Schlag, der sich hier so rund um unser Grundstück bewegt und war deswegen auch immer super leicht wiederzuerkennen. Und dann haben wir diese Taube Agathe genannt.
Agatha?
Nee, ich glaube Agatha habe ich sie.
Agatha, weil wir hatten dann nämlich noch eine andere Taube, eine weiße Taube und die haben wir dann Christo genannt.
Stimmt.
Wegen
Christo gab es auch.
Agatha Christi. Und dann haben wir gedacht, oh cool, die eine heißt Agatha und die andere heißt einfach Christo, weil da wussten wir irgendwie schon oder dachten irgendwie, die wäre männlich oder I don't know.
Ah, das ist bei mir schon wieder weg im Gehirn. Okay, aber offensichtlich war das so. Naja, long story short, auf jeden Fall haben wir Agatha dann irgendwann auf einer anderen Taube erwischt, in Caught in the Act sozusagen. Und dann war klar, okay, Agatha ist eigentlich ein Agato. Also eine männliche Taube. Gibt es eigentlich einen Fachbegriff für männliche Tauben, so wie der Erpel bei der Ente? Oder ist es einfach ein Täuberich?
Sagt man auch, ach so, oder man sagt auch Taubenhahn, kann man, vielleicht kann, sagt man Hahn, wie bei
Wissen wir
Vögeln?
Nicht.
Also Hahn und Henne sagt man doch immer bei Vögeln, oder?
Nee, nicht bei allen, nee. Nee, bei Erpel und Ente ist es ja zum Beispiel auch anders, ist auch kein Hahn.
Ja.
Bei Wellensittich sagt man tatsächlich Hahn und Henne, sagt man?
Ja, natürlich.
Sagt man, ne? Ja. Also Frage geht raus in die Community, wie heißen männliche Tauben im Fachjargon, Fragezeichen. Also, und dadurch, dass wir halt immer weiter gefüttert haben, dadurch, dass wir Tauben nicht verscheuchen, dadurch, dass die einfach so sein dürfen, wie sie sind, checken die dann auch irgendwann, ah, okay, die sind irgendwie nett, die Menschen. Hier halten wir uns gerne auf, hier werden wir nicht weggejagt, hier dürfen wir einfach sein. Im Sommer gibt es hier immer frisches Wasser an diversen Stellen im Garten, für alle Vögel natürlich. Futterstellen. Und so hat sich das dann entwickelt, dass der Agato immer mehr Vertrauen gewonnen hat, immer näher kam, weniger weggeflogen ist, bis hin ich ihn dann aus meiner Hand füttern konnte irgendwann mal. Und dann war der Bann gebrochen. Seitdem fliegt er mir auf die Hand und mittlerweile landet
seitdem ist er ein Pain in the Ass.
Ja, also ist halt immer, also wenn er Bock hat, dann kann er auch nerven, das stimmt. aber nee, also mich nervt er eigentlich nicht. Jetzt habt ihr mal die Geschichte von Agato gehört und ich finde, das passt deswegen so gut zum Thema Konditionierung und Wahrnehmung, weil ja gerade auch die Tauben in unserer Gesellschaft so eine interessante Rolle spielen. Also zum einen ist, und das ist auch was wir als Kinder oft lernen, dass man irgendwann mal gehört hat, okay, Tauben sind irgendwie eklig, Tauben sind dreckig, Tauben übertragen Krankheiten, Tauben kacken alles voll, die Kacke von Tauben zersetzt Gebäude und Denkmäler und dieses und jenes. Und ja, vielleicht ist da sogar ein Stück richtig, aber wenn man mal ranzoomt an die Geschichte, ist das eine sehr, sehr, sehr traurige und vor allen Dingen, und das wissen immer noch nicht genug Menschen, eine menschengemachte Geschichte. Denn die Taube war ursprünglich mal eine wilde Felstaube und die wurde gefangen und vom Mensch domestiziert und vor allen Dingen auf zwei Dinge gezüchtet, auf Reproduktion und auf Abhängigkeit vom Mensch. Warum? Weil der Mensch sie für verschiedene Zwecke eingesetzt hat. Der bekannteste, der uns einfällt, ist natürlich die
Brieftaube.
Richtig, die Brieftaube. Und natürlich in einer Welt, wo Medien auf dem Handy sind, spielt eine Brieftaube keine große Rolle mehr, tut sie seit vielen Jahrzehnten nicht mehr. Anderer Einsetzungszweck war schlicht und ergreifend Nahrungsquelle.
Ja, ich habe noch Tauben gegessen als Kind bei meinen Eltern tatsächlich.
Okay, ich kann mich da jetzt nicht dran erinnern, dass wir jemals Tauben gegessen haben, aber ich kann es ja nicht völlig ausschließen. Ja. Warum auch nicht? Also wenn man Gefieder isst, warum nicht auch Tauben? Man gibt ja auch Menschen, die Wachteln essen und so Zeug, ja. In Zeiten, wo Knappheit und Hungersnot besteht, kann ich das komplett nachvollziehen. Aber auch dafür hat die Taube natürlich lange ausgedient. Was fällt dir heute noch ein für so Einsatzzwecke von Tauben?
Ganz schlimm. Ich glaube, da haben wir auch schon drüber gesprochen. Ich weiß gar nicht, wie sie sich nennen, diese Hochzeitstauben.
Mhm.
Meistens in Weiß.
Ja.
Werden dann ja auch eben freigelassen zur Hochzeit und ihrem Schicksal überlassen.
Ja, richtig. Weiß gezüchtete Tauben, natürlich passend zur Braut. Und das muss man sich vorstellen, das ist ja der sogenannte schönste Tag im Leben eines Pärchens. Die Hochzeit ist ja immer so ein absolutes Highlight offenbar in unserer Kultur. Und diese armen Tauben, die kommen dann an einen fremden Ort, werden in einer Kiste rumgetragen. Fremde Gerüche, fremde Geräusche, fremde Stimmen, fremde Umgebung. Dann auf einmal wird das Ding aufgerissen. Natürlich so auch, dass sie dann rausfliegen, weil sie sollen ja rausfliegen. Das heißt, da ist ein Schockmoment mit drin. Und dann sind die in einer völlig fremden Umgebung. Und durch diese speziellen Züchtungen haben viele dieser Tauben das große große Problem, dass sie gar nicht mehr in den Schlag zurückfinden. Das heißt, sie werden entweder geschlagen von anderen Greifvögeln, Falken zum Beispiel, oder sie verirren sich, schließen sich dann verwilderten Stadttauben an. Habe ich die Geschichte mit den verwilderten Stadttauben eigentlich zu Ende erzählt? Also, habe ich noch gar nicht gemacht. Also, aber jetzt sind wir gerade im Heute. Also dieses Hochzeitsding, was viele als ein schönes Element ihrer Hochzeit empfinden, ist für viele dieser Tauben einfach ein Todesurteil. Deswegen diesen Brauch einfach nicht mehr mitmachen und keine weißen Tauben mehr bestellen zur eigenen Hochzeit. Viele sind mittlerweile sensibilisiert. Ich habe sogar auch schon von Hochzeitsfotografinnen und Fotografen gehört, die auf dieses Thema hinweisen. Also das finde ich alles ganz, ganz, ganz toll. Und tatsächlich gibt es, glaube ich, auch im Osten so einen Trend zu Zuchttauben. Also da war ja lang auch Greifvogel so der heiße Scheiß. Mittlerweile aber auch Taubenzüchtungen. Also da gibt es große Preise, da geht es auch um wahnsinnig viel Geld und so weiter. Und das hat natürlich alles überhaupt nichts mit dem ursprünglichen natürlichen Umfeld von Tauben zu tun. Wie gesagt, das waren mal das waren mal wilde Felstauben und die wurden dann domestiziert vom Menschen und jetzt haben sie weitgehend ihre Zwecke verloren. Das heißt, sie wurden eigentlich, obwohl sie auf den Mensch geprägt sind, vom Mensch verstoßen, so muss man das einfach sagen. Und die ganzen sogenannten Stadttauben, die wir so sehen in den Städten, sind streng genommen verwilderte Haustiere, die eigentlich auf den Mensch angewiesen sind. Da wir sie aber nicht mehr artgerecht halten und schon gar nicht artgerecht füttern, im Gegenteil sogar das Füttern teilweise unter Geldstrafe verboten ist in Städten, was der völlig falsche Weg ist aus meiner Sicht, führt es dazu, dass die Tauben sich halt nur von Abfall und schlechten Dingen ernähren. Sowas wie Pommes, sowas wie Süßigkeiten, Croissant-Krümel, die runterfallen, Schokoladenstückchen, Kuchenstückchen, sonst irgendwas. Müll, der schon für den Mensch Müll ist, aber turns out für Tauben einfach noch beschissener im wahrsten Sinne des Wortes. Und das führt dazu, dass natürlich der ganze Verdauungstrakt, der ganze Kottrakt und so weiter ein Riesenproblem ist für diese armen Geschöpfe. Und das führt auch dazu, dass der Kot halt auch wirklich ekelhaft ist, der irgendwo auf Autos draufhält, auf Gebäude draufhält. Riesenproblem. Ja. Dem kann man nur Herr werden, indem man einfach professionelle Taubenschläge errichtet mit Menschen, die ein Herz für Tauben haben. Und da gibt es mittlerweile Gott sei Dank auch sehr, sehr viele. Also hier gibt es auch gute Nachrichten. Freiwillige, die sich um Tauben kümmern. Neben den Auffangstationen und Tierheimen eben viele, viele Ehrenamtliche. Und in so einem Taubenschlag können diese Tauben, zum einen haben sie da ein Safety Place, also eine sichere Unterkunft, zum anderen werden sie artgerecht gefüttert und kriegen frisches Wasser. Und der große Vorteil ist, wenn die dann ihr Gelege haben, also sprich Eier legen, können diese Eier ausgetauscht werden gegen Gipseier, das heißt, es schlüpfen keine weiteren Tauben, das heißt, der Schlag wird nicht vergrößert, die Hungersnot wird nicht vergrößert, das Leiden der Tiere wird nicht vergrößert und das durch einen völlig harmlosen Eingriff gegenüber so Ideen von zum Beispiel aktuell Limburg, wo die Stadt überlegt, ob nicht so und so viel Tauben getötet werden sollen. Also sehr unschöne Gedanken von Menschen, die aus meiner Sicht einfach da zu wenig Krebs reinstecken oder vielleicht auch zu wenig Krebs haben. Also solche Taubenschläge sind eigentlich die Lösung. Problem ist halt, die kosten Geld. Auf der einen Seite, die zu richten, die zu unterhalten, die müssen natürlich sauber gemacht werden. Bestenfalls hat man eben ehrenamtliche Menschen, die sich darum kümmern. Schlechtestenfalls kostet es Geld. Aber, wie gesagt, wir Menschen sind der Verursacher dieser Geschichte. Deswegen stehen wir eben auch in der Verantwortung. Und deswegen ist die Taube für mich auch so ein perfektes Beispiel für Konditionierung, für Dinge, die wir mal gelernt haben, für Dinge, wie wir die Welt wahrnehmen, wie wir die Welt sehen, aber wie sie eigentlich aus meiner Sicht zumindest gar nicht ist.
Ich musste auch gerade an andere Beispiele aus der Natur denken. Der Wolf ist, glaube ich, auch so ein klassisches Beispiel, ne, für Konditionierung, wie der Wolf dargestellt wird, allein schon in Märchen und so weiter, ne? Der böse Wolf. Aber du hast jetzt wieder schön lange deine Predigt gehalten. Worüber wolltest du denn heute konkret sprechen im Bezug auf Konditionierung?
Ja, das mache ich ja die ganze Zeit.
Ach so.
Ja.
Okay.
Hast du als Kind nicht mal gelernt, dass Tauben die Ratten der Lüfte sind?
Also ich habe das gehört, aber ich habe das so konkret nicht vermittelt bekommen und ich habe es auch so nie wahrgenommen. Also ich hatte nie diesen Blick auf Tauben, die sind eklig. Mhm. Oder so.
Das ist doch schon mal schön.
Ja.
Aber was fällt dir denn auf, wenn du zum Beispiel hier durch unser Neubaugebiet läufst? Was siehst du hinsichtlich dieses Themas?
Naja, also wenn du mich jetzt so konkret fragst, sehe ich natürlich schon auf den Dächern, dass immer noch viel zu viele Dächer Spikes anbringen. Oder ich weiß nicht, worauf du hinaus willst.
Exakt. Also auch das. Wie kommen wir eigentlich darauf, wenn wir Häuser bauen, zu denken, dass es eine gute Idee ist, jeden Millimeter auf dem Dach mit spitzen Dornen zu besetzen? Was ist da die Angst? Ist es der Schmutz? Ist es die eine Taube, die mal aufs Dach kackt? Also was passiert mit den Menschen, dass sie, und sie sind ja nicht günstig, diese Abwehrdinger, ne? Du musst das Material bezahlen, du musst die Anbringung bezahlen. Das ist ja richtig, richtig viel Geld, was das kostet. Und je mehr Fläche du machst, desto krasser ist es. Und es ist ja letzten Endes auch ein Wettrüsten. Das heißt, je mehr Häuser das machen, desto mehr fliegen natürlich ungewünschte, in Anführungszeichen, Fluggäste zu den Häusern, die das eben nicht machen. Das heißt, im Grunde genommen wird ja jeder gezwungen, dann aufzurüsten, wenn man das wirklich nicht will, oder man hat halt so ein Haus wie wir, wo wir eben sagen, ja, welcome. Aber woher kommt das denn alles? Also was macht das mit den Menschen? Was bringt die dazu, viel Geld und Energie auszugeben, um prophylaktisch sich zu schützen vor Tauben, vor Wildvögeln, vor whatever?
Da hilft nur, in den Dialog zu gehen und die Perspektive genau dieser Menschen einzunehmen. Ne? Die werden mit Sicherheit ihre Gründe haben und nicht jeder hat vielleicht dieselben Gründe und vielleicht denken einige noch nicht mal darüber nach. Ich frage mich halt immer, was kann eine Alternative sein? Also angenommen, sie hätten wirklich die Befürchtung, dass ihr Dach vollgeschissen wird. Ist ja eine berechtigte Angst. Ich finde es auch nicht schön. Ne? Du holst einfach hier auch in regelmäßigen Abständen Eimer voll Kacke aus unserer Regenrinne. Das muss man eben auch dazu sagen.
Ja,
ne?
Das stimmt.
Ich finde es wichtig, auch wirklich die andere Perspektive zu sehen und zu verstehen und vielleicht dann auch drüber nachzudenken, was gibt es denn für Alternativen, die weder Tauben schaden, aber trotzdem vielleicht auch verhindern, dass Tauben in diesem Maße aufs Dach machen. Ne? Also weiß ich nicht. Gibt es denn da schon andere Lösungen? Ich bin ehrlicherweise jetzt noch nicht so drin
also
im Thema.
Die Lösung ist ja ganz klar. Die Lösung ist, keiner macht Spikes aufs Dach. Dann verteilt sich das über alle Dächer und dann hast du einfach überhaupt gar kein Problem. Und selbst wenn mal ein Vogel, ich meine, überall kackt mal ein Vogel, dann ist ja normal. Dann regnet es wieder und dann ist es wieder weg. Das ist ja überhaupt gar nicht das Thema. Das ist ja nur das Problem, wenn einer anfängt, der Nächste das sieht. Und das meine ich mit Konditionierung. Du gehst dann vielleicht durch ein Neubaugebiet, denkst nicht drüber nach, siehst aber überall diese Spikes und unbewusst pflanzt sich in dein Gehirn die Information, okay, wenn ich mal einen baue, dann brauche ich das unbedingt auch, weil das machen ja alle so. Weißt du, das ist Konditionierung, da wird überhaupt nicht mehr hinterfragt. Und das finde ich so bemerkenswert. Ich finde es einfach nur bemerkenswert und deswegen, mir ist noch ein ganz anderes Beispiel aus der Kindheit eingefallen, was ich auch bemerkenswert finde, rückblickend, ist der Mama geht mit dir zum Metzger einkaufen. Du bist noch ein kleines Kind. Was ist immer passiert in der Metzgerei?
Ich habe ein Stück Fleischwurst bekommen.
Exakt. Perfekt. Das Stückchen Fleischwurst von der freundlichen Fachverkäuferin, ne? Die hat dann noch so die Haut abgemacht, dann hat es so über den Tresen gereicht. Man hat sein Stückchen Fleischwurst gegessen und damit ist irgendwie verbunden worden. Die Mama hat sich dann bedankt, man war freundlich zueinander, also so ganz viele positive Gefühle. Und natürlich ist man damit auch, und ich will das jetzt den Metzgereien gar nicht mal so als krasses Marketing Gehirnwäsche-Instrument unterjubeln, aber irgendwo ist es genauso. Man wird dran gewöhnt, Fleisch zu essen. Das ist ja auch völlig normal. Man sieht es bei den Eltern, man hat es vielleicht bei den Großeltern schon gesehen, dass man Fleisch isst und dass es halt völlig in Ordnung ist, Tiere zu essen. Und die Industrie hat es geschafft, das Produkt Fleisch auf dem Teller halt in unserer Wahrnehmung komplett zu trennen von dem ursprünglichen Tier. Und weißt du, wo mir das neulich mal wieder so richtig krass klar geworden ist? Habe ich ein Video gesehen, wo eine, und es geht ja eigentlich jedem ans Herz, wenn einem das nicht ans Herz geht, dann müsste man ja eigentlich mal eine psychische Untersuchung machen, ob da noch alles so in Ordnung ist im emotionalen Bereich. Aber da war so eine Entenmama mit, ich glaube, 6 Küken, die so in Reihe und Glied hinter der Entenmama hergelaufen sind durch eine Stadt. Also was, wenn du das siehst, dann denkst du doch, oh Gott, wie süß, ja, wie süß, wie süß. Jetzt ist was Schlimmes passiert. Jetzt war da eine Regenrinne, Abwasser-Dings. Und man sah auf dem Video, wie einfach 4 von diesen 6 Küken in diese Rinne reingefallen sind. Und plötzlich merkt es die Entenmama, bleibt dann stehen, schreit, irgendwo kommt das Gepiepse von unten raus, aber sie kann natürlich nicht dran. Die anderen 2 wussten auch nicht, was sie machen sollen. Und jetzt kommt der gute Mensch, probiert zu helfen, merkt, er kann nicht helfen. Was macht der gute Mensch? Er ruft die Feuerwehr. Dann kommt die Feuerwehr, das wird natürlich alles gefilmt und so weiter. Feuerwehr öffnet den Schacht, rettet die 4 Küken, bringt die Entenmama mit den geretteten Küken zum Teich, Happy End, Kükenmama und 6 Küken in Reih und Glied schwimmen auf dem Teich in die Zukunft. Wunderschön, oder? Eine Geschichte, die ans Herz geht, eine Geschichte mit Happy End. Und freut mich auch, wenn ich sowas sehe. Und jeder freut sich doch darüber, wenn er sowas sieht. Und was machen wir dann, wenn wir beim Chinesen sitzen? Was machen wir dann? Dann bestellen wir Ente süß-sauer. Und das ist wieder alles scheißegal, weil das hat dann nichts mehr mit der süßen Entenmama zu tun. Und darum geht's mir. Es geht mir einfach darum, dass wir diese Dinge, die wir als völlig normal im Leben bezeichnen, dass wir da einfach einen kritischen Blick drauf werfen. Wir sind halt einfach, und das ist ja menschlich, das ist ja normal, wir sind konditioniert, wir denken auch nicht wahnsinnig viel über Dinge nach, weil Dinge für uns ja funktionieren. Und alles, wo wir kritisch drüber nachdenken, kostet ja auch Energie, das braucht Gehirnkapazität, das ist vielleicht auch emotional unbequem, aber vielleicht kennt der eine oder die andere auch von der Heldenstunden-Hörerin, Hörer von uns jetzt auch dieses Phänomen der kognitiven Dissonanz, so nennt man das nämlich, wenn man etwas macht, wo man eigentlich aber ein schlechtes Gefühl dabei hat. Also mir ging das öfter so früher, als ich noch Fleisch gegessen habe. Ich hatte schon immer so eine Verbindung zu den Tieren und hatte immer auch, vielleicht nicht immer, aber je älter ich wurde, desto mehr hat sich das ausgeprägt, also desto kritischer ist aber auch einfach mein Geist geworden, was diese Dinge angeht. Hat sich das ja verbunden mit der Frage, boah, ist das eigentlich richtig, was wir da machen? Oder wenn ich irgendwo Schweinehaltung gesehen habe und selbst eine gute Schweinehaltung beim Bauern, ne? Frischlinge, die da rumlaufen, oder sind Frischlinge immer nur Wildschweine oder sagt man auch zu Hause Schwein, Frischlinge? I don't know.
Keine Ahnung.
Wieder Frage an die Community. Also süße kleine Schweinchen, was gibt's denn Schöneres als so ein süßes kleines Schweinchen, man will es einfach streicheln, man will es am liebsten auf den Arm nehmen, man will es tätscheln.
Ja, aber da sind wir wieder bei der kulturellen Prägung. Ne? In Spanien ist es ganz normal, im Dezember im Supermarkt kleine süße Ferkelchen, die noch lächeln, eingeschweißt im Kühlregal zu sehen.
Kann ich mich noch dran
das
erinnern,
ist undenkbar in unserem Kulturkreis, hier in Deutschland, undenkbar, dass ein ganzes Schwein, kleines Ferkel mit Kopf, mit allem, so eingeschweißt im Kühlregal liegt. In Spanien ist es vollkommen normal und die Leute kaufen das. Ne? Also,
aber das finde ich ja fast noch ehrlicher als das fertige Produkt. Weil hier siehst du ja wenigstens noch, es ist ein süßes kleines Schwein. Also nicht, dass es das jetzt besser macht, aber so rein von der Kommunikation her ist es ja fast fairer zu sagen, okay, du kaufst dir ein kleines, guck mal, das sieht so aus, als würde es lächeln, das kaufst du gerade. Aber ja, auch das ist ja da völlig normal. Ich erinnere mich, als wir das letzte Mal deinen Papa besucht haben, ist noch gar nicht lange her und wir sind in diese Markthalle reingegangen, wo der Fisch war. Und ich da drin bald durchgedreht bin, als ich diesen Berg von Oktopussen gesehen habe, der da gelegen hat, bin ich raus. Ich habe gesagt, Jolli, ich halte es nicht mehr aus, ich muss raus hier. Ich halte das nicht aus. Oktopusse sind so krass intelligente, empfindsame Lebewesen. Und die liegen hier auf einem Berg tot. Und allen scheint es scheiße, also diese Gleichgültigkeit halt auch. Aber auch das verurteile ich nicht, weil ich weiß, die Leute sind so geprägt. Für die ist es halt einfach normal. Und deswegen finde ich, man muss immer mal wieder aufmerksam machen auf dieses Thema Prägung, auf dieses Thema Wahrnehmung, auf dieses Thema Empathie und auch kognitive Dissonanz. Auch wenn wir als Menschheit überleben wollen, letzten Endes auch aus egoistischen Gründen, weil wir können mit diesem Überfluss, mit dem wir da arbeiten, kommen wir ja nicht weiter. Thema Schleppfischerei, Schleppnetzfischerei, Thema Zerstörung vom Meeresgrund, Thema Beifang. Wir alle lieben Delfine, aber wenn die dann sich in so einem Netz verhaken und dann da ersticken, dann finden wir das ganz furchtbar. Und so weiter und so weiter und so weiter. Und wir leben, aber wir leben halt hier in der Welt. Wir haben mittlerweile hervorragende Ersatzprodukte halt auch. Also wir leben ja nicht mehr von vor 20 Jahren, wo jeder Vegetarier noch Probleme hatte, vernünftige Produkte zu finden oder gar ein Veganer, der nicht nur gesellschaftlich noch viel geächteter war als die Veganer und Veganerinnen heute, sondern wir haben halt einfach auch ein riesiges Angebot an Fleischersatzprodukten. Und klar, man kann darüber diskutieren, ob jetzt alle Zutaten in so einem Fleischersatzprodukt unbedingt gesund sind. Und du kennst es ja selbst, nichts nervt ja mehr als die lange Schlange beim Metzger, die man hat, weil die Leute beim Metzger alle kritisch nachfragen, was sind denn da eigentlich für Zutaten in der Wurst drin? Kennt man ja, ne?
Ich kann mich gar nicht mehr daran erinnern, weil es schon so lange her ist.
Nee, kennt man auch nicht, weil gibt's auch nicht.
Ach so.
Es findet einfach nicht statt. Es wird nicht hinterfragt. Es wird gekauft. Es wird auch nicht gefragt, aus was für einer Nutzhaltung kommen denn die Tiere? Wie wurden die denn transportiert? Wie wurden die denn geschlachtet? Das wird nicht gefragt. Es wird gekauft und es wird gegessen. Aber wenn du ein Fleischersatzprodukt hast, da stützen sich alle Gesundheitsapostel drauf und gucken, oh, was ist denn da drin? Ist es denn gut? Ist es
aber
denn schlecht?
Jetzt sag doch mal, was glaubst du denn, kann helfen, auch andere Menschen zu diesem Perspektivwechsel einzuladen? Weil meine Erfahrung ist, dass ich viele natürlich dann, wie soll ich sagen, auch dann so ein bisschen in den Widerstand gehen, in eine Verteidigungshaltung und sich dann dem erst recht verschließen, weißt du? Also gerade bei dem Thema, ne? Viele sind irgendwie, ne, für einige ist es Kindheitserinnerung, ist es irgendwie ein Gefühl von Heimat, von Verbundenheit, für die anderen ist es Status, ne? Sich auch einen geilen Fisch zu gönnen und zu leisten zum Beispiel, ne? Oder irgendwie das, was auch immer, ne? Und was glaubst du, kann da wirklich helfen? Und was glaubst du, kann in Zukunft die Lösung sein? Also bei mir, mein eigener Perspektivwechsel kam in erster Linie, also der Impuls kam schon von innen, weil ich krank geworden bin und dann auf der Suche nach Lösung war. Aber wie gesagt, dann habe ich natürlich Impulse von außen noch akzeptiert, aber vorher wollte ich das auch nicht sehen und hören.
Ja gut, ich glaube, es ist Zeit- und Energieverschwendung, irgendjemand überzeugen zu wollen, der sowieso schon im Widerstand dagegen ist. Und der sagt, ich lasse mir meinen Schnitzel nicht verbieten. Da haben wir ja auch so eine Politikerin, die das mal gesagt hat von einer gewissen Partei. Ich habe natürlich auch Kindheitserinnerungen ans Grillen im Garten. Das war einer der wenigen Dinge, die mein Papa und mich total verbunden hat. Da haben wir keinen Krach gekriegt. Immer wenn wir handwerkliche Dinge gemacht haben, gab es Krach, gab es irgendwann Schreierei. Grillen war immer Friede, Freude, Eierkuchen. Da haben wir beide am Grill gestanden. Da hat er mir erklärt, wie man dann das Fleisch wendet und so. Das ist eine schöne Kindheitserinnerung für mich. Auch der Geruch, der da dran ist. Die Frauen machen Salat, die Männer grillen draußen, wie früher die Neandertaler, ne? Der Mann ist am Fleisch am Feuer, die Frauen sind in der Höhle und bereiten alles vor, blibla blub. Also dieses. Aber die Frage ist halt, wo richtet man die Energie hin? Und es gibt halt, gibt es Menschen, die sind von sich aus interessiert. Und die sind von sich aus dann interessiert, wenn man es einfach vorlebt. Siehe unsere Theatergruppe, die immer mal nachfragt, wie ist denn das so mit eurer Ernährung, die von sich aus sagen, ja, okay, da machen wir was Veganes mit dazu. Oder dass es jetzt zum zweiten Mal dieser Spielsaison vegane Brötchen fürs Publikum gab. Statt nur Schinken, Käsebrötchen und Heringsbrötchen gab es eben auch Brötchen mit Gemüseaufstrich und frischen Paprika drauf. Und viele fanden das total super. Wir haben zig Gläser von diesem Gemüseaufstrich verkauft. Das sind kleine Schritte, aber das sind, also man riecht, also ich finde, wenn überhaupt die Energie darin dahin lenken, wo interessiert nachgefragt wird und einfach vorleben. Ich bin ja auch niemand, also mein Podcast kann man ja hören oder nicht, oder unseren Podcast, ist ja eine freiwillige Entscheidung. Und wenn du ein Hardcore-Grill- und Fleischliebhaber bist, ist vielleicht die Heldenstunde, weiß ich nicht, sind vielleicht andere Themen für dich interessant, aber das hier jetzt vielleicht nicht so sehr, macht ja auch nichts, ist ja nicht schlimm. Aber aus meiner Erfahrung ist das Beste, das vorzuleben und nicht missionarisch. Du hast ja auch vorhin gesagt, meine Predigt. Will ich ja eigentlich gar nicht. Aber ich finde, man soll halt immer mal wieder dazu einladen, die Dinge auch mal zu hinterfragen, die man so für selbstverständlich nimmt und für Gott gegeben nimmt. Und wie du schon gesagt hast, kulturell völlig unterschiedlich geprägt. In Indien ist die Kuh heilig. Da würde niemand auf die Idee kommen, Kuhfleisch zu essen. Da laufen die mit Blumen geschmückt durch die Städte durch. Das ist einfach, wir sind beschreibbar, wir sind beeinflussbar. Und je nachdem, wo wir aufwachsen, in welcher Sprache, in welchem Kulturkreis, welche religiöse Prägung, welche gesellschaftlichen Werte, wären wir ganz andere Menschen, wenn wir woanders aufgewachsen sind, wären. Und das finde ich so spannend am Menschsein, weil man denkt immer, ja, okay, irgendwie sind alle so wie hier in Deutschland oder alle so wie hier in Europa. Aber die einzig richtige Antwort ist, alle Menschen sind so wie hier auf der Erde. Und wenn wir Probleme lösen wollen, die kleinen im Alltag und die großen Probleme, die wir haben, dann müssen wir einfach von uns Menschen auf der Erde ausgehen und nicht mehr in Kulturen und Grenzen und diese ganze Scheiße denken, das ist alles menschengemacht. Das sind alles menschliche Gedanken. Ländergrenzen sind menschliche Gedanken. Kein Vogel interessiert, ob da ein Schlagbaum ist oder ein Zaun. Der fliegt einfach von Land A nach Land B. Und er braucht noch nicht mal einen fucking Pass dafür. Das ist alles menschengemacht. Das ist alles das, was uns erzählt wird. Und es ist genauso die freundliche Fleischfachverkäuferin, die uns ein Stück Fleischwurst in unsere freudigen Kinderhände drückt. Genauso wie es lächelnde Schweine und lächelnde Kühe sind auf einem Fleischtransporter, der uns sagen will, ah, die werden total gerne geschlachtet. Oder das Geflügel, oder. Manipulation durch Marketing, Manipulation durch Werbung werden ständig manipuliert. Es kommt halt auch immer darauf an, wofür wir bereit sind, unseren Geist herzugeben. Und das finde ich ein total spannendes Thema und deswegen spreche ich darüber.
Und nü,
jetzt sage ich dir mal ein schönes Zitat. Jemand hat vor wenigen Wochen, glaube ich, war es, in einem sehr großen, nee, ich glaube im sogar größten Podcast der Welt von Joe Rogan gesagt, Empathie ist die größte Schwäche der westlichen Zivilisation. Hast du eine Idee, von welchem Menschen der Satz sein könnte? Ist jetzt wahrscheinlich fies, vielleicht. Vielleicht kommst du aber auf die...
Von welchem Menschen dieses Zitat stammt?
Wer könnte sowas gesagt haben?
Sag nochmal, Empathie ist
die... Empathie ist die größte Schwäche der westlichen Zivilisation.
Kannst du mir einen Tipp geben?
Tesla.
Ich habe ohne Mist, ich habe kurz drüber nachgedacht. Das wäre ja wirklich, also...
Okay, der Tipp war ein bisschen auch zu bam.
Aber stimmt, ja, Elon Musk.
Ja, es war natürlich Elon Musk, der das abgesondert hat, dieses merkwürdige Zitat. Es gibt übrigens eine ganze Gleichprobe, die wir um dieses Zitat, Gleichprobe, mein Podcast mit meinem lieben Kollegen und Buddy Leander Greidemann zusammen. Ich verlinke euch die Folge mal in den Shownotes zu der Folge von den Gleichmutproben. Die haben wir genannt, warum Empathie die größte Stärke der westlichen Zivilisation ist. Und ja, auch Elon Musk, ne? Erinnerst du dich noch dran, was für ein riesen Tesla-Fan ich am Anfang war, wo ich immer gesagt habe, wie geil, endlich gibt's Elektrofahrzeuge, endlich gibt's das mal, endlich wird dem Verbrenner mal an den Kragen gegangen und ich fand es ja total super. Und das hat sich ja auch um 180 Grad gedreht bei mir. Also nicht gegen Elektrofahrzeuge generell. Gibt es auch Pros und Kontras, könnte man eine eigene Folge drüber machen. Aber wie sich Elon Musk einfach entwickelt hat und die Aussagen von dem.
Aber jetzt warte mal.
Einfach dieses alles nicht mehr tragbar.
Dieses Zitat, das kann man doch auch zweierlei deuten. Also du kannst, warte mal, du kannst sagen, Empathie ist die größte Schwäche der westlichen Zivilisation. Und sagen, da haben wir das größte Lernfeld. Also man könnte es doch auch so verstehen, ich meine, so hat das mit Sicherheit nicht gemeint, aber man könnte es doch auch so verstehen, Empathie ist wichtig und trotzdem ist es unsere größte Schwäche, weil wir noch nicht empathisch genug sind als Gesellschaft. Oder man kann es so deuten, also vielleicht wie Elon Musk, das weiß ich nicht, wir sind ja nicht Elon Musk, zu sagen, Empathie ist das, was die größte Schwäche von uns Menschen im Westen ist, also quasi die Nutzung von Empathie. Aber, oder? Kann man das nicht irgendwie, oder ist es nur in meinem Kopf, dass man das unterschiedlich
auslegen kann? Und deswegen habe ich jeden Tag wieder neue Hochachtung und Bewunderung für dich, weil du einfach in allem die Schmetterlinge siehst. Du siehst wirklich Schmetterlinge, wo auch wirklich gar keine da sind. Und das ist ja auch eine große Gabe. Und ich finde es toll, dass du sowas auch da rein interpretieren kannst. Und du hast ja jetzt nur dieses Piece. Und du hast recht, wenn man nur diesen Satz hört, könnte man ja denken, ah, okay, da ist noch ganz viel zu lernen. Das können wir stärker werden, das können wir ausbauen. Das war natürlich nicht sein Ansatz. Aber du hast ja nicht das ganze Interview gehört. Im Gegenteil. Also es geht darum, erstmal ich, meine Familie, dann alle anderen. Also auch so. Dass wir durch Rücksicht ausgebremst werden und so weiter und so weiter. Aber Empathie, finde ich, ist ein ganz starkes menschliche Stärke. Und auch diese, also das ist meine persönliche Erfahrung, also mit meiner Reise. Und du kannst mir sagen, ob es dir auch so geht oder vielleicht empfindest du es ja anders, aber wir sind ja auch einen großen Teil dieser spirituellen Reise gemeinsam gegangen. Also spirituelle Reise im Sinne von, wir beobachten Gedanken, wir beobachten Emotionen, wir gucken, was das mit uns macht. Wir gucken bewusster auf Themen drauf. Das schafft Verbindung. Das schafft Verbindung zu anderen, das schafft Verbindung zur Mitwelt, zu Mitgeschöpfen, das schafft auch Verbindung zu Tauben und zu Kühen und auch zu einer Entenmama mit 6 Küken. Das schafft einfach Verbindung. Mhm. Und ich finde, dieses Gefühl der Verbindung ist ein wunderschönes menschliches Gefühl.
Und auch Bedürfnis. Ich glaube, wir alle sehen uns nach Verbindung.
Und das kann sein. Und wir haben ja so eine krassierende Einsamkeit, obwohl wir heute alle Flirting- und Dating-Apps und alle möglichen Dinge zur Verfügung haben. Wir können mit Wischbewegungen in einer halben Stunde 100 Leute auswählen zum Daten, theoretisch. Und trotzdem gibt es so viel Einsamkeit. Und ich glaube, dieses Gefühl der Einsamkeit entsteht halt durch die Fixierung auf die eigenen Gedanken, auf die eigenen Bedürfnisse, da fehlt die Verbindung halt einfach. Also Theorie von mir. Wenn man sich verbunden fühlt, dann kann man auch gut mit sich selbst sein. Ich weiß nicht, ob das auf Dauer gut geht, weil das habe ich jetzt noch nicht durch. Ne? Also ich bin noch nicht einsam über einen langen Zeitraum gewesen mit meinen neuen Erkenntnissen. Also wenn du morgen die Koffer packst und hier raus bist, das wäre dann der Feldversuch, dann müsste ich mal gucken, wie wahr ist das, was ich gerade sage. Stimmt das in 3 Monaten noch? Stimmt das in 6 Monaten noch? Stimmt das in einem Jahr noch? Wie gut kann ich denn wirklich mit mir alleine sein? Das ist jetzt nur eine Behauptung, die ich... aber vielleicht funktioniert das auch zu zweit viel besser als alleine. I don't know.
Und ich würde ja sagen, erst wenn du wirklich mit dir selbst in Verbindung bist, ne, wenn du wirklich dich in all deinen Facetten so lieben lernst und so die ganzen, du erzählst es ja auch immer, ne, die ganzen Schichten abschälst und wirklich mit dir und deinem Kern und deiner Essenz verbunden bist. Ich glaube, auch nur dann kannst du auch wirklich in Verbindung mit anderen Menschen und Lebewesen sein Oder ist das wieder so ein Henne-Ei-Ding? Weil du jetzt gesagt hast, ne, du hast es jetzt ja gerade andersrum formuliert.
Das ist wahrscheinlich auch so eine Wechselwirkung da einfach, ne? Ja, ist eine interessante Frage. Ist das ein Henne-Ei-Problem? Muss ich erst zu mir selbst finden, um mich wirklich öffnen zu können und für diese Öffnung dann auch wieder zu mehr Selbstfindung?
Am Ende suchen wir im Außen ja immer, was wir uns in dem Moment selbst nicht geben können.
Aber es ist so eine Aufwärtsspirale aber eigentlich. Ne? Man muss halt nur mal irgendwann damit anfangen. Und ja, da vielleicht auch als konkreter Tipp, weil wir ja so viele, wahnsinnig viele einsame Menschen auch haben, auch in so einem kommunikationsfreundlichen, technologisch fortgeschrittenen Land wie Deutschland. Und warum fängt man nicht mal damit an, dann diese Einsamkeit in einen positiven Kanal zu lenken und zu sagen, okay, ich würde gerne mehr Leute kennenlernen, ich würde gerne, also da muss man natürlich auch so ein bisschen so drauf sein, aber das ist vielleicht eine Idee, warum sich nicht einer Umweltschutzorganisation anschließen, einer Tierschutzorganisation anschließen, warum nicht mit dem NABU Vogelkästen bauen in Schulen oder Vorträge halten oder Workshops geben oder an Workshops teilnehmen. Man lernt da tolle Menschen kennen, jeglichen Alters und vielleicht hintenrum, ohne mit der Erwartungshaltung dahin zu gehen, aber hintenrum ist da vielleicht wirklich eine interessante Person dabei, die man nie kennengelernt hätte, wenn man das nicht machen würde. Oder ein Musikverein, also es muss ja nicht auch immer gleich die Welt retten sein. Oder ein Sportverein, also einfach
Oder eine Theatergruppe.
Habe ich irgendwo ein Interesse, wo ich das Potenzial noch nicht ausschöpfe, wo ich sage, das wollte ich schon immer mal machen. Warum da nicht hingehen? Warum nicht was Neues ausprobieren? Tanzen gehen? Philosophische Diskussionsgruppe, you name it.
Willst du tanzen gehen?
Nee, ich will nicht tanzen. Ach, ich mach schon so viel. Ich will nicht noch. Hast du Bock, beim Wrestling mal mitzukommen, Jolli?
Nee.
Ich sehe dich als spanische Furie im Ring. Das könnte ich mir gut vorstellen.
Ja, ist auf jeden Fall viel, viel unterdrücktes Wutpotenzial.
Mit so einem Flammenkostüm oder so. Das kann ich mir richtig gut vorstellen. Ja, darum ging es mir. Es ging mir so ein bisschen, und da hat die letzte Folge ja irgendwie auch was damit zu tun. Ne? Dieses, haben wir schon mal bei der Oma einen Vogel im Käfig gesehen? Hat uns das vielleicht irgendwie dazu gebracht zu denken, es ist schon okay, dass man Vögel in Käfigen, generell dieses, ist es okay, Tiere auszunutzen, andere Lebewesen auszunutzen. Und noch ein Praxistipp fällt mir gerade ein. Eins der wichtigsten Werkzeuge, die ich im Haushalt habe, ist ein sogenannter Kescher. Das ist so ein Netz. Das haben wir eigentlich, wenn wir einen Vogel einfangen müssen, um mit dem zum Tierarzt zu gehen. Aber mittlerweile fange ich mit diesem Kescher. Was habe ich gesagt? Kescher. Ein Kescher.
Kann natürlich auch deine SCH-Schwäche sein.
Das ist meine SCH-Schwäche auf jeden Fall. Damit fange ich Lebensmittelmotten, damit fange ich Stubenfliegen, damit fange ich Spinnen. Entschuldigung. Das ist meine SCH-Schwäche. wenn du dich auch mit Lebensmittelmotten nicht so verbunden fühlst wie ich, aber ist ja ein Riesenvorteil, wenn man die einfangen kann und draußen vorm Haus freilassen kann, versus man erschlägt sie an der Wand, dann hat man nämlich einen hässlichen Fleck da, den man dann abwaschen muss, der vielleicht auch gar nicht abwaschen geht. Und so fängt man die einfach lebend ein, lässt sie draußen fliegen und gut ist. Also ein ganz tolles Haushaltsgerät für alle möglichen Kleintiere, die da nicht sind, wo sie also da nicht hingehören, wo sie gerade sind. Yes, ihr Lieben. Ui, knappe Stunde. Sehr gut. Sehr gut.
Das ist ja ein Ding, wie schnell die Zeit vergangen ist.
War so schön, dass du mal wieder am Start warst, liebe Jolli.
Ich habe dir sehr gern zugehört und Gesellschaft geleistet.
Überraschend auch. Und weißt du, was für mich auch überraschend war? Es gibt ja, ich höre ja sehr gerne den Podcast Die Science Cops, weil ich mir auch immer gerne mal die wissenschaftliche Seite von verschiedenen Themen anhöre, mit denen ich mich ja auch gerne beschäftige. Und jetzt rate doch mal, was die Science Cops in einer ihrer aktuellen Folgen für ein Thema hatten.
Passend zu dem, was wir heute besprochen haben.
Nee, passend zu dem, was ich als Thema schon mal in der Heldenstunde hatte.
Wim Hof.
Stimmt, Wim Hof war schon mal Thema, kam erstaunlicherweise aber ganz gut weg in der Folge von den Science Clubs. Da war ich auch sehr erleichtert. Nein, es geht tatsächlich um die biologische Zahnmedizin. Folge vom 3. Mai von den Science Corps. Und das war jetzt für mich erstmal kein Problem, weil ich war ja mal in einer Folge, wo ich Dominik Nischwitz zu Gast hatte, der ja biologischer Zahnmediziner ist. Und da habe ich mir gedacht, ja, das fand ich eigentlich ganz gut inhaltlich. Wird schon kein Problem sein. Und wir hören mal ganz kurz rein in die Folge.
Science Corps. Biologische Zahnmedizin. Das klingt eher nach Lavendelöl fürs Zahnfleisch.
Ja, da wird der Dominik Nischwitz wahrscheinlich jetzt keine Rolle spielen in der Folge.
Mein Name ist Dr. Dominik Nischwitz. Ich bin Zahnarzt und Heilpraktiker und spezialisiert auf biologische Zahnheilkunde.
Und so weiter und so weiter. Lavendelöl für Zahnfleisch finde ich sehr, sehr schön. Ach du Scheiße, also ein schöner Cliffhanger für die nächste Folge, wo ich mir mal diese Folge von den Science Corps, wo ich wirklich Fan bin, durchhöre und mir die große Frage stelle, haben wir etwa Unsinn erzählt in der Heldenstunde? Hatten wir mit der biologischen Zahnfolge da irgendwelche unwissenschaftlichen Unwahrheiten in die Welt gesetzt? Ja, nein, vielleicht. Also da bin ich mal gespannt, wie mein eigenes Urteil dann ausfällt.
Spannend. Ja. Ja, ich finde es auch spannend. Ich war nämlich jetzt beim Zahnarzt und da muss jetzt auch einiges gemacht werden. Ja, ich bin auch sehr gespannt. Gehst du denn da nochmal drauf ein in einer kommenden Heldenstunde?
Ja, das war ja gerade der Cliffhanger zur nächsten Folge. Da werde ich mir das mal alles Stück für Stück anhören, durchgehen und ja, entweder dann ein Stück zurückrudern und sagen, oh, da haben wir aber Quatsch erzählt. Oder am Ende komme ich vielleicht, ich weiß nicht, wo ich landen werde. Ja. Mal gucken.
Aber ich meine, ist es dir wichtig, dass deine Folgen auch immer zu 100% wissenschaftlich fundiert sind und belegt? Weil ich meine, zu vielen Themen gibt es halt auch eben keine Studien oder nicht ausreichend. Und also siehst du dich als, ist dir das wichtig, dass das alles wissenschaftlich auch Hand und Fuß hat, was du hier in die Heldenstunde packst?
Also mir ist wichtig, dass ich keinen Quatsch erzähle. Mhm. Das ist wichtig. Wie du sagst, es gibt ja auch viele Themen, zu denen ist wissenschaftlich einfach noch unklar, die Sachlage. Aber wenn ich das Gefühl habe, ich erzähle irgendwo Quatsch, würde ich das auch dann sagen, okay, das stellt sich mir heute anders dar, als es sich damals dargestellt hat. Aber auf der anderen Seite, also haben wir ja schon super viele Themen zum Thema Gesundheit, zum Thema innere Heilkräfte zum Beispiel. Und das ist ja was, wo ich sagen muss, das ist jetzt nur meine eigene Erfahrung, aber das sage ich ja auch immer im Podcast, das muss ja auch nicht für jeden gelten. Mhm. Aber das hat sich ja unglaublich geändert gegenüber früher, bevor wir uns anders ernährt haben, bevor ich meine Morgenroutine gemacht habe, bevor ich mich mit dem Thema Schlaf beschäftigt habe und so weiter. Also aus diese typischen Biohacking-Tools, die ich immer noch gerne anwende. Und da gibt es ja auch nicht die Studienlage dazu. Mhm. Und ich weiß es auch nicht. Liegt's an der Ernährungsumstellung? Liegt's an der Bewegungseinheit morgens? Liegt's an der entspannteren Einstellung zum Leben
durch Meditation? Oder liegt es einfach am Glauben, dass es alles wirkt?
Oder das, oder auch die Kombination von allem. Ja. Also das ist ja aber auch generell ein wissenschaftliches Problem. Wenn du irgendeinen Teil beleuchtest, dann weißt du ja nicht, was andere Teile dazu beitragen. Mhm. Das ist ja immer so, also das finde ich ja so ein bisschen die Schwäche an Wissenschaft sozusagen, weil Wissenschaft oft nur auf einen einzigen Punkt guckt und das betrachtet, aber das Ganzheitliche manchmal nicht so richtig im Auge behält. Gibt es zum Beispiel Ernährungsstudien, aber dabei, wenn sich dann die Gesundheit verbessert oder verschlechtert oder whatever, ist es natürlich auch wichtig, raucht die Person? Also was ist denn mit der Kontrollkurve? Was macht die denn? Und natürlich kostet das alles Geld und so weiter. Aber ich fühle mich natürlich viel, viel besser, wenn ich eine These in die Welt stelle, von der ich gleichzeitig auch noch weiß, dass sie wissenschaftlich belegt ist. Also das ist ja dann Wissensgold sozusagen. Mhm. Und wenn, wenn jetzt hier die Science Cops zu dem Ergebnis kommen, dass es komplett Quatsch ist, was gesagt wurde zur biologischen Zahnmedizin, dann heißt es noch lange nicht, dass ich das dann auch sagen werde. Es könnte aber sein, dass es so ist, oder es könnte sein, dass ich sage, nee, sehe ich jetzt in dem Fall nicht so aus dem und dem Grund. Aber da muss ich auch einen guten Grund haben, fände ich. Mhm. Also, so würde ich jetzt daran gehen. Und ich bin da ergebnisoffen. Ich weiß noch nicht, wie es ausgeht, aber ich finde es ziemlich spannend, dass ein Kandidat, der schon bei mir in der Heldenstunde war, jetzt bei den Science Cops gelandet ist. Das finde ich spannend. Ich bin auch mal gespannt, ob er am Ende im Science-Knast landet. Da bin ich auch mal gespannt. Da sind ja auch schon Kandidaten dann freigesprochen worden am Ende der Folge.
So wie Wim Hof zum Beispiel.
Wie Wim Hof, der musste, glaube ich, nicht in den Science-Knast rein. Und wenn, dann hätten die denen auch schön kalt machen müssen, damit sich Wim Hof da auch wohlfühlt. Also in dem Sinne, schöner Cliffhanger für die nächste Folge. Wir bedanken uns recht herzlich, dass ihr zugehört habt. Ich bedanke mich recht herzlich bei dir, liebe Jolli, dass du mal wieder die Zeit gefunden hast, in die Heldenstunde reinzuschnuppern. Und vielleicht machen wir auch irgendwann die nachrückende 200. Jubiläumsfolge, die wir irgendwie verpasst haben und verbaselt haben.
Ach Gott, ja, bei wie vielen Folgen sind wir denn gerade?
Ich glaube 208 oder 209 oder sowas.
Ah, ja. Wow.
Yes.
Yes, so machen wir es.
So machen wir es. Also, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuhören.
Auf bald.
Alles ist gut, alles ist gut. Alles ist gut, alles ist gut. Alles ist gut, alles ist gut. Alles ist gut. Alles ist gut, alles ist gut. Alles ist gut, alles ist gut. Alles ist gut, alles ist gut. Alles ist gut.